Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute hier im Mutterhaus sein darf, um das Wort Gottes weiterzugeben mit einem Thema, wo ich einfach mal sagen würde, ein Thema, was hier dem Mutterhaus sicherlich sehr am Herzen liegt, das Thema Gebet. Ich denke mal, das Mutterhaus, wenn man zurückschaut, war sicherlich und ist sicherlich auch ein Haus des Gebets. Und so wollen wir heute Morgen darüber nachdenken, über Nehemia 1 mit dem Titel Gebet ist der Schlüssel. Und ich will uns das Wort Gottes vorlesen, Nehemia 1, die Verse 1 bis 11. Genau, hier vorne vielleicht ein bisschen klein, aber einigermaßen kann man es mitverfolgen. Wir lesen, dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich, Nehemia, in der Festung Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda, und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Als ich, Nehemia, aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, das ich jetzt vor dir bete und Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben, und ich, meines Vaters Haus, haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast, deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, dass du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst, wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich, auch wenn ihr versprengt wäret bis an des Himmels Ende, euch doch von dort sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann. Denn ich war des Königs Mundschenk. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und wir beten nun, dass du selbst reden, hören, verstehen und auch tun gibst durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ja, das war Nehemia 1. Ich zeige mal hier vorne auf der nächsten Seite. Wir haben bei uns in Ickelheim momentan eine Reihe. Da sind wir sogar noch nicht ganz am Ende. Da geht es um das gesamte Buch Nehemia in 5 Teile aufgeteilt. Und es beginnt natürlich vorne mit Nehemia 1, mit diesem Thema von heute Morgen, Gebet ist der Schlüssel. Der Nehemia, wenn wir uns ihn anschauen, er ist ja einerseits ein Buch im Alten Testament und gleichzeitig eine Person, die uns ein großes Vorbild ist. Nehemia, wenn wir hier reinlesen, wir wissen so ein paar Eckdaten von diesem Mann. Es war ein Mann, der im Exil gelebt hat, in der babylonischen oder in der persischen Gefangenschaft. Er war von Beruf Mundschenk des damaligen Weltherrschers gewesen. Später wurde er Statthalter. Wir erfahren hier auch noch so ein paar Rahmenbedingungen von ihm. Einer seiner Brüder, sein Vater wird aufgezählt. Und das, was wir bei diesem Mann Nehemia sehen, was wir gerade auch hier gerade im ersten Kapitel gehört haben, es war ein Mann des Gebets. Das, was wir gerade gehört haben, der überwiegende Teil dieser Verse war Nehemias persönliches Gebet, das er an seinen Gott gerichtet hat. Was ist das Ziel von Nehemia? Das Ziel von Nehemia ist, er bekommt von Gott diese Vision und den Auftrag, etwas aufzubauen. Es geht um den Aufbau der Stadtmauer von Jerusalem. Der Tempel war bereits aufgebaut, aber damit geht es noch um viel mehr. Es geht um die Zukunft des Gottesvolkes. Dafür steht Nehemia, eine äußere Erneuerung, aber nicht nur das. Das wäre zu oberflächlich betrachtet. Es geht auch um eine innere geistliche Erneuerung. Und ich glaube, genau damit sind wir doch bei einem Thema, was wir irgendwo brauchen, was unser Land braucht, was wir merken, dass wir das in Deutschland brauchen, eine geistliche Erneuerung, eine Wiederherstellung, ein Eingreifen unseres Gottes in unsere Welt, die an vielen Stellen so gleichgültig, aber auch so gottlos geworden ist. Ich möchte mit Ihnen, mit euch heute Morgen ein bisschen in diese Geschichte einsteigen und nochmal ein paar Rahmenbedingungen aufzählen zu dem, was wir in Nehemia 1 gelesen haben. In Nehemia 1, wir befinden uns hier, das ist eine Geschichte, die ist jetzt schon ungefähr 2.500 Jahre alt. Wir befinden uns im Jahr 445 vor Christus. 70 Jahre Gefangenschaft waren bereits vorbei gewesen. Und dann kam dieser persische König Kyros und hat durch Gottes Gnade diesen Erlass rausgegeben, dass die Juden bereits zurückkehren durften. Das war die Gnade Gottes, die sichtbar wurde. Mitten in dieser düsteren Zeit, es durften bereits einige Juden zurückreisen. Und nun sitzt dieser Nehemia in der Winterresidenz des persischen Königs. Er ist selbst noch dort in Susa im Exil. Und dann hört er von der Hoffnung, die er im Herzen trägt, wie geht es denn seinen Geschwistern, wie geht es dem Volk Gottes, die zurückgekehrt sind in der Heimat. Und als er davon hört, da gerät er in große Trauer. Vielleicht hatte er sich schon mehr erhofft. Vielleicht hatte er gedacht, das Wirken Gottes wäre schon weiter vorangeschritten. Aber er hört von diesem großen Unglück und er hört davon, wie Jerusalem noch irgendwo in Schutt und Asche liegt, zumindest wenn man es von außen betrachtet. Die Mauern sind zerstört, die ganzen Tore mit Feuer verbrannt. Jerusalem ist schutzlos und Nehemia weiß ganz genau, so wird es keine Zukunft haben. So wird das Volk Gottes mit einer Vision nach vorne, wird es nicht bestehen können. Und was macht der Nehemia? Wir lesen in Vers 4, wir haben es gerade gehört, Nehemia setzt sich hin, er weint vor seinem Gott, also auch seine inneren Emotionen, sein ganzes Wesen ist mit dabei, er leidet, er fastet und er betet tagelang vor seinem Gott. Das ist das, was ich hier von diesem Nehemia lese. Und er betet, Gott, du bist so groß und so mächtig. Er betet das, was er von seinem Gott weiß, was wir auch im Wort Gottes lesen können. Und er betet darum, vergib doch die Schuld meines Volkes. Er tritt stellvertretend ein für das Volk Israel. Und dann macht er was sehr Interessantes. Er erinnert Gott an das, was Gott zuvor in seinen Verheißungen weitergegeben hat. Er erinnert Gott an seine Versprechen. Du hast uns doch versprochen. Ist nicht das auch das, wie wir beten können? Dass wir die Verheißung gerade auch im Neuen Testament nehmen und sagen, Jesus, du hast versprochen, du hast zugesagt. Genauso betet der Nehemia. Und er betet auch ganz konkret darum, dass er Gelingen hat zu dem, was vor ihm liegt. Gott, gib mir doch Gelingen. Gib mir Gnade vor diesem großen persischen König. Wenn ich mir so diesen Nehemia anschaue, dann muss ich sagen, von diesem Mann kann man eine ganze Menge lernen. Es lohnt sich, dieses Buch, sich diese Person, dieses alttestamentliche Vorbild einmal genauer anzuschauen. Nehemia ist ein Mann, der offene Augen hat, dem nicht alles egal ist. Der nicht einfach, er hätte ja auch sagen können, ach hier bei dem persischen König, was geht's mich an, diese Stadt in Entfernung, ich bin ja hier und hier ist alles okay. Nein, es ist ihm nicht egal, er hat offene Augen für sein Umfeld. Er ist ein Mann, der Gottvertrauen hat. Es ist ein Mann, wie sich dann auch stark zeigt, der großen Mut hat. Ein Mann, der Gott es zuschreibt, dass sich etwas bewegt und verändert. Ein Mann des Gebets, der sich auf das Wort Gottes stützt. Und wenn wir sehen, wie diese Geschichte weitergeht, wenn man im zweiten Kapitel reinliest, dann ist das, was der Nehemia gebetet hat, auch ganz konkret geworden. Er ist vor den König getreten. Er hat den Mut gehabt, seinen Mund vor diesem Weltherrscher aufzutun. Und wir sehen, wie das, was er gebetet hat, tatsächlich auch seine Anfänge nahm und in Erfüllung gegangen ist, wie er ausgerüstet wird von diesem persischen König, wie er Wohlwollen hat und wie er tatsächlich mit einer Gesandtschaft, mit Briefen an die Statthalter nach Jerusalem ziehen darf und wie diese ganze Geschichte seinen Anfang nimmt. Nehemia ist ein Mann des Gebets. Wir werden das auch lesen, wenn wir weiter in dieses Buch hineinschauen. Als er nach Jerusalem gekommen ist, Nehemia war ein Mann des Gebets. Ich möchte uns eine erste Frage stellen zu diesem Thema. Welche Erwartungen haben wir heute, wenn wir beten? Es ist ja so gut und so wichtig, dass wir beten. Wir haben vor dem Gottesdienst ja auch miteinander für diese Zeit gebetet. Aber wie geht es uns? Wie geht es Ihnen ganz persönlich? Welche Erwartungen haben Christen heute, wenn sie beten? Vielleicht teilen Sie mit mir die Beobachtung, dass es sich in unserem Land an vielen Stellen oder auch in der Christenheit sehr breit gemacht hat. Menschen beten zwar, aber die Erwartungen sind häufig leider nicht so groß. Man betet halt. Vielleicht Dinge, die man eintrainiert hat, die man so tut. Wir beten ja hier im Gottesdienst auch das Vaterunser und dann beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir beten zu Gott, dem Allmächtigen, wir beten um Errettung, wir beten um Veränderung. Aber was wäre, wenn Gott auf einmal ganz direkt und ganz real unmittelbar antwortet? Wären wir verwundert? Oder würden wir sagen, ja, da habe ich doch gerade drum gebetet. Natürlich, Gott greift jetzt ein, ich habe Vertrauen, ich habe eine Erwartung, wenn ich bete. Was wäre, wenn die Dinge plötzlich passieren, um die wir gerade noch gebetet haben? Gott erlöse uns von dem Bösen. Gott hilf dem lieben Menschen, der gerade in Schwachheit ist. Gott, wir beten darum, dass dieser Mensch zum Glauben findet. Wir beten um diesen Menschen, der krank geworden ist. Gott, wirke in deiner Kraft unter uns. Was wäre, wenn Gott direkt handeln würde? Wären wir Menschen, die erstaunt, verwundert wären? Oder wären wir voller Glauben, voller Erwartung, so wie Nehemia das war? Er hat konkret gebetet und er hatte die Erwartung, dass Gott eingreift. Und wenn ich uns diese Frage stelle, welche Erwartung haben wir heute, wenn wir beten, dann will ich uns an das erinnern, was Gebet eigentlich bedeutet. Es gibt ja eine ganz einfache Definition für Gebet. Gebet heißt Gespräch mit dem lebendigen Gott. Und was heißt das? Wenn wir beten, dann reden wir mit Gott, mit dem allmächtigen Gott, mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und meine Erwartung fängt damit an, dass ich das ernst nehme, was das bedeutet. Gebet ist Gespräch mit diesem großen Gott. Und was heißt das, wenn ich vor diesem großen Gott rede? Wenn ich wirklich ein Gespräch, eine echte Kommunikation mit diesem großen Gott habe, dann bedeutet das, dass Gebet etwas ganz Reales ist. Wenn ich zu ihm komme, wenn ich ihm was sage, dann darf ich und dann soll ich erwarten, dass auch dieser große Gott mit mir redet. Beten heißt reden und auch hören. Nehemia selbst war geleitet von dem, was er gebetet hat. Er war sensibel, was Gott in sein Leben hineinspricht. Und dann hat er auch gehandelt. Mir geht es häufig so, wenn ich so im Alltag die Woche über in meinem Büro sitze und dann hat man so als Pastor, da bewegt einen ja schon die eigene Gemeinde, meine Gemeinde in Iggelheim, da hat man viele Leute vor Augen und häufig ist es doch so, wir haben irgendwelche Sorgen, wir haben irgendwelche Dinge, die wir im Herzen tragen, irgendwelche Menschen. Und dann gehe ich im Gebet damit vor Gott. Und es ist so schön, dass man erleben darf, wie Gott im Gebet Dinge sortiert, wie er wirklich real antwortet, dass er einem auf einmal Ruhe schenkt. Man kommt mit einer ganz großen Sorge im Gebet zu ihm und auf einmal merkt man, Gott legt seinen Frieden darüber. Vielleicht gibt er noch nicht direkt eine konkrete Antwort, dass man noch nicht irgendwie weitersehen kann, aber man merkt, Gebet verändert etwas. Und dazu möchte ich uns ermutigen, wenn wir beten, wir reden mit dem großen, lebendigen Gott. Und wir dürfen die Erwartung haben, dass sich im Gebet in unserem Inneren anfängt, etwas zu verändern. Und das darf auch weitergehen. Die Bibel lehrt uns, Gebet ist ganz real. Es ist Wirklichkeit. Und damit können wir doch gar nichts anderes sagen, als dass Gebet an sich doch schon ein riesengroßes Wunder ist. Ich, kleiner Mensch, darf mit diesem großen Gott reden. Was für ein Wunder, was für ein Geschenk. Ich habe uns eine Bibelstelle hier vorne zu einer Verheißung, die Jesus gesagt hat, Markus 11, Vers 24. Jesus sagt, darum sage ich euch, alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt. So wird es euch zuteil werden. Ich hatte die Frage gestellt, welche Erwartung habe ich, wenn ich bete? Und wir merken anhand von diesem Bibelvers, wie wichtig das ist. Jesus will unser Herz mit Glauben füllen, mit Erwartung und mit Glauben füllen, wenn wir miteinander beten. Und so möchte ich euch, so möchte ich Sie heute Morgen ein klein bisschen mit hineinnehmen, auch in etwas ganz Konkretes. Gebet verändert die Realität. Das ist wirklich so. Gebet verändert unsere menschliche Realität, unser Dasein. Und ich glaube, kleine Tagesschritte sollen wir mit Gebet beginnen. An einem Morgen, wenn wir sehen, was der Tag vor uns liegt, wir sollen den Tag mit Gebet beginnen. Aber auch große Visionen, wie hier bei dem Nehemia. Es war eine sehr große Vision, ein sehr großes Ziel, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Auch große Visionen beginnen mit Gebet. Und ich möchte Sie heute Morgen ein bisschen mit hineinnehmen in einen etwas größeren Zeithorizont in dem, was wir bei uns in der Gemeinde in Iggelheim erlebt haben. Als Gemeinde in Iggelheim sind wir schon seit vielen Jahren auf der Suche nach größeren Räumlichkeiten. Wir haben einfach gemerkt, bei uns in der Lützestraße, das ist sehr beengt, wir sind Hinterhof, wir haben keine Parkplätze, der Gottesdienstraum, der reicht uns nicht, dass wir Gäste empfangen können. Und so haben wir vor ungefähr 14 Jahren im Jahr 2008, das ist lange her, haben wir damals einen Arbeitskreis Räumlichkeiten gestartet. Wir haben uns in diesem Arbeitskreis Räumlichkeiten Gedanken dazu gemacht, wo hat Gott irgendwelche Wege für uns? Wir hatten einen Architekten, der uns so eine Machbarkeitsstudie gemacht hat. Wir hatten verschiedene Objekte angeschaut. Wir waren bei unserem Bürgermeister zum Gespräch. Und nachdem wir ganz viel verschiedene Dinge getan haben, war das Tragische, alles war irgendwo ergebnislos. Wir haben keine Tür geöffnet bekommen. Ich weiß, damals haben wir viel gemacht, aber es hat sich keine Tür geöffnet. Und dann im Jahr 2010, aufgrund von keinem Ergebnis, haben wir damals als Gemeinde beschlossen, weil es irgendwie auch ein bisschen frustrierend war und weil wir auch keine offene Tür gesehen haben, wir lassen dieses Thema einfach mal ruhen. Der Bedarf, der war teilweise nicht weniger, war immer noch da und wir haben das Thema ruhen gelassen. Es sind einige Jahre vergangen, es ist im Herbst 2015, wir haben gemerkt, wir haben immer noch volle Räumlichkeiten und irgendwie sehen wir aber keinen praktischen Weg und dann hat Gott uns etwas aufs Herz gelegt. Damals im Jahr 2015 haben wir bei uns in einer Gemeindeversammlung, haben wir dieses Thema neu reingebracht und haben gesagt, wir wollen jetzt keinen Arbeitskreis wieder gründen, sondern wir haben eine andere Idee. Gott hat es uns aufs Herz gelegt, wir wollen eine Gebetsinitiative für dieses Thema starten. So haben wir 2015 im Herbst begonnen und dann hatten wir Gebetsabende, Gebetsaufrufe, wir hatten so kleine Gebetskärtchen, die wir in der Gemeinde verteilt haben. Manchmal auch, dass wir uns abends länger getroffen haben zum Gebet, in verschiedenen Abständen. Anfangs, einen Monat danach haben wir mal gestartet nach dieser Versammlung, wo wir eine Gebetsversammlung hatten, aber dann immer wieder auch in regelmäßigen Abständen, wo wir verschiedene Gebetsteile in der Gemeinde hatten und unser Ziel war gewesen, kein Aktionismus, nicht irgendwie äußere Dinge tun, sondern einfach dafür zu beten. So hatten wir uns damals dafür entschlossen und wie das in der Gemeinde ist, da gab es einige, die hatten das auf dem Herzen, die haben mitgemacht, andere vielleicht auch weniger. Aber es waren einige da, die hatten es auf dem Herzen getragen und wir haben gebetet. Und bei diesen Gebetsabenden, manchmal haben wir uns auch mehr Zeit genommen, manchmal hatten wir auch so einen ausführlichen Gebetsabend, wo wir 3 Stunden zusammen waren im Gebet. wo ich anfangs auch dachte, oh, das ist ganz schön lang, aber wir haben uns diese Zeit genommen. Es war auch ein offener Abend, man konnte auch kürzer dabei sein, aber allein diese Zeit des Gebets, und wenn es auch nur eine Stunde war, war häufig so ein großes Geschenk, einfach mit Gott im Gespräch zu sein. Und innerhalb dieser Gebetsinitiative haben wir dann auch nicht nur noch für unsere Räumlichkeiten gebetet. Das hat sich ganz schnell erweitert, dass Gott uns auch andere Dinge aufs Herz gelegt hat, dass wir für Menschen gebetet haben, dass wir um Errettung für Menschen gebetet haben und auch andere Dinge. Und das war im Oktober 2015 haben wir damit begonnen. Irgendwann kam dann über unser Land oder über diese ganze Welt die Corona-Krise. Wir mussten unsere Gottesdienste einstellen im März 2020 und dann ist der Mai gekommen. Wir haben davon gehört, dass es Möglichkeiten gäbe, so langsam wieder irgendwie zu öffnen. Und zwar so ein ganz kleiner Gedankenimpuls bei uns in Ickelheim da, ach, da gibt es doch irgend so eine Halle, lasst uns mal anfragen. Und dann sind wir, das ist ein überalteter katholischer Gesangsverein, Liederkranzverein heißt der in Ickelheim. Wir haben dort angefragt, haben uns dort mal in der Halle mit zwei Leuten dort aus dem Vorstand getroffen und dann waren wir noch so ein bisschen zögerlich, wie schaffen wir das umzusetzen mit den ganzen Corona-Regeln, wir brauchen ein Konzept. Und dann haben die Leute, der Vorstand hat gesagt, kommt doch, die Halle ist da, ihr dürft Gottesdienst feiern. Das war Ende Mai 2015 und seit diesem Tag durften wir jeden Sonntag dort Gottesdienst feiern. Wir haben großen Raum, wir haben eine richtig schöne große Halle, wir dürfen diese Halle für uns besetzen und aktuell sind wir sogar im Gespräch, dass wir diese Halle kaufen dürfen. Da ist noch manches zu klären, noch einiges da, aber wir haben sogar schon eine konkrete Zusage von dem Verein, dass sie bereit sind, uns diese Halle zu verkaufen. Und was ich uns damit sagen will, Gebet verändert die Realität. So häufig sind wir dabei, dass wir selbst das Zepter in die Hand nehmen und sagen, Mensch, wir müssen doch machen. Und ich glaube, Gott sehnt sich danach, dass wir zuallererst zu ihm kommen. Wir durften da erleben, wie fast das so war, dass Gott von alleine diese Türen geöffnet hat, wie Gott die Herzen der Menschen lenkt und sich auf einmal ganz neue Möglichkeiten ergeben. Gebet verändert die Realität. Wie betete Nehemia? Nehemia, wir lesen von ihm, Tag und Nacht mit Fasten und Gebet trat er vor seinen Gott. Das sollte uns doch eine Ermutigung sein. Gebet verändert wirklich unsere Realität. Und Nehemia nahm die Sache auch ernst. Er hat auch die Schuld vor Gott bekannt, die da gewesen ist, zweifellos. Er hat es ausgesprochen mit Ernsthaftigkeit. Und er erinnert Gott an seine Versprechen. Er betet die Verheißungen Gottes. Haben wir nicht im Neuen Testament so viele Verheißungen stehen? Gott möchte, dass kein Mensch verloren geht, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und genau so dürfen wir beten. Ja, wie sollen wir beten? Ich möchte an den Schluss meiner Predigt kommen und habe uns hier vorne noch was mitgebracht, einen weiteren Bibelvers. Und zwar, als das neue Jahr begonnen hat, haben wir bei uns in Ickelheim auch persönliche Jahreslosungen gezogen. Das machen Sie hier bestimmt auch. Das ist ja eine sehr gute Sitte, neben der allgemeinen Jahreslosung auch ganz persönliche Jahreslosung zu ziehen. Und ich saß bei uns im Gottesdienst und habe diese Jahreslosung gezogen. Und als ich das gelesen habe, da ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen, weil es ganz konkret in mein Leben reingesprochen hat. Dieser Vers nach der Luther-Übersetzung ist uns ja vielleicht noch etwas vertrauter, aber hier heißt es, freut euch auf alles, was Gott für euch bereithält. Seid geduldig, wenn ihr schwere Zeiten durchmacht und hört nie auf zu beten. Hört nie auf zu beten. Dieser Vers trifft in ganz besonderer Weise meine momentane Situation. Es spricht ganz konkret in mein Leben rein. Und ich merke, wie Gott mich ermutigen möchte. David, hör nie auf zu beten. Bleibe dran im Gebet. Wir brauchen das. Wir brauchen das so sehr, weil wir ohne die Kraft unseres Gottes nichts, ja gar nichts tun können. Und das Schöne ist im Gebet ist ja keine Pflichtleistung. Gott will ja nicht, macht ja nicht irgendwelche Striche im Himmel, dass er sagt, okay, die Gemeinde in Ickelheim, heute machen wir mal wieder einen Strich, hat sie brav gebetet. Darum geht's ja Gott nicht. Gebet ist in allererster Linie eine Herzenssache, dass Gott unser Herz haben möchte, dass wir mit Liebe, mit Dankbarkeit, mit einer tiefen inneren Beziehung vor unseren Gott treten. Und so möchte ich meine Verkündigung schließen mit dem Wort aus 1. Johannes 5, Vers 14, wo der Apostel Johannes uns sagt, wir können es auch hier vorne lesen, wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Ja, wie geht das denn? Das geht nur in der tiefen Beziehung zu ihm. Gebet ist zuallererst Herzenssache. Und wenn im Gebet sich unser Herz mit dem Herz Gottes verbindet, dann werden wir diese Verheißung kennenlernen, die der Apostel Johannes hier uns sagt, dass wir nach dem Willen Gottes beten dürfen, dass Gott uns selbst im Gebet das schenkt, was er selbst auf dem Herzen hat, dass wir anfangen zu sehen, was Gott auf dem Herzen liegt. Wir wollen still werden und miteinander beten, wollen dann auch das Vaterunser beten. Ich lade ein, soweit es möglich ist, dass wir dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wir sagen dir von ganzem Herzen Danke, dass du die Mauern eingerissen hast und dass der Weg frei ist zu Gott und dass wir das auch glauben dürfen, sehen dürfen und erleben dürfen, ganz persönlich im Gebet. Wenn wir beten, dann dürfen wir für den großen, lebendigen Gott treten. Und so stehen wir heute Morgen vor dir, unserem Gott. Du bist da. Und du freust dich, wo deine Kinder Gemeinschaft mit dir haben. Du freust dich, wo wir uns vertrauensvoll an dich wenden. Und wir wollen dir glauben. Wir wollen Menschen des Gebets sein, so wie wir das heute von diesem Vorbild Nehemia gehört haben. Wir wollen im Glauben, im Gebet Jesus mit dir vorangehen und darauf vertrauen, dass du noch nicht am Ende bist in dieser Welt, in unserem Land, in unserer Wirklichkeit, sondern du hast etwas vor und du möchtest Menschen bewegen, du möchtest dein Reich bauen und dafür danken wir dir. Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So segne dich der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.